Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ein schönes Lied, was wir gerade gesungen haben, was so gut passt zu dem, was wir heute Morgen uns anschauen wollen. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie vor ein paar Jahren bei einem Life is More-Einsatz, also einem Bus-Einsatz, den wir in der Straße, Fußgängerzone von Bayreuth hatten, wo wir versucht haben, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. In diesem Einsatz kam eine Frau auf mich zu und sagte: Was macht ihr denn, dass ihr so viele junge Leute hier habt, die zu eurer Gemeinde gehören? Also sie kämen aus der Landeskirche und bei ihnen würde das wohl viel mehr stagnieren gerade und das würde nicht so aussehen, als gäbe es da irgendwelchen Fortschritt. Das heißt, sie wollte eigentlich wissen von mir, was ist das Erfolgsrezept? Ja, welche Tricks und Kniffe wendet ihr an, ob ich ihr die verraten könnte? Welche Methoden, welche Strategien wendet ihr an? Was macht ihr? Und ich habe daraufhin natürlich angefangen, von unserem Gemeindehaus zu schwärmen. Ja? Wie groß und super eingerichtet das ist und der Teppich, was der für eine Anziehungskraft hat. Ja? Und unsere Boxen, da kann Bose nur von lernen. Und die Nebelmaschine, die ihr sonntags morgens alles einheizt. Und der Kaffee nach dem Gottesdienst, sowas Gutes hat die Frau in ihrem Leben noch nicht genossen. Ja? Und ich habe so, nein, natürlich habe ich das nicht getan. Sondern ich habe ihr in etwas sowas gesagt wie: Wir tun überhaupt nichts Außergewöhnliches, außer dass wir versuchen, Gottes Wort vermutlich klarer, wahrscheinlich auch länger zu predigen, als das in vielen Landeskirchen heutzutage der Fall ist. Und wir versuchen, unseren Glauben, unsere Gemeinschaft von Gottes Prinzipien her zu leben und davon prägen zu lassen. Ja, wir versuchen, Jesus und sein Evangelium ins Zentrum unserer Gemeinde zu stellen und wir erleben dabei, wie Gott selbst an Menschenherzen durch sein Wort wirkt. Bei allem Wachstum, das wir über die Jahre hinweg erleben durften, war es mit Sicherheit keine besondere Strategie, auch keine Methodik, auch keine tolle Performance, keine psychologischen Tricks oder sonstiges, sondern um es in Anlehnung an 1. Korinther 3, Vers 6 zu sagen, könnte man sagen, wir haben gepflanzt, wir haben begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Gott selbst wirkt echtes Wachstum und deshalb gebührt ihm auch allein die Ehre, wenn etwas heranwächst. Das gilt sowohl für unser eigenes Leben als auch für uns als Gemeinde. Und wir haben wirklich, wenn wir da so zurückblicken, gerade die, die schon länger hier sind, so viel Grund, dankbar zu sein für vieles, was Gott in den letzten Jahren heranwachsen lassen hat. Dass er gewirkt hat, ganz grundsätzlich, wie er gewirkt hat und wir teilweise das sogar miterleben durften, was ein Ausdruck seiner Gnade ist und nicht selbstverständlich. Und dabei ist es keine Neuerscheinung, dass Gott durch den Samen seines Wortes Wachstum gibt, und Menschen zum Glauben kommen und dann auch im Glauben weiter wachsen. Dieses Mittel von Gottes Wort, das sehen wir schon ganz zu Beginn der frühen Christenheit, ganz zu Beginn der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde. Und so lautet unser Thema von heute Morgen: Gottes Gemeinde wächst. Und wir wollen uns dazu Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis Vers 47 zusammen anschauen. Ich lese uns diesen Text, Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wir sehen in diesen Versen, wie in kurzer Zeit explosionsartig eine riesige Menge von Menschen zum Glauben an Jesus kommen und wie Gottes Gemeinde wächst. Und wie dieses Wachstum vonstatten ging und damals stattgefunden hat und eigentlich bis heute immer noch stattfindet, das schauen wir uns anhand von diesem Text in 4 Schritten an. 4 Schritte, die jeder echte Gläubige aus seinem Leben kennen sollte und kennen wird, ja, auch wenn manches dabei nicht neu ist. Aber auch wenn du noch nicht zu Jesus gehörst oder dir da noch nicht so klar bist, dann hat zumindest der erste Schritt von heute Morgen sehr viel auch mit dir zu tun. Der erste Schritt von heute Morgen ist, Gottes Gemeinde wächst durch erstens Bekehrung. Und es geht um Vers 37 und die erste Hälfte von Vers 38. In der vergangenen Woche hat Lukas uns mit hineingenommen in diese Predigt von Petrus. Und wir haben uns das näher angeschaut, wie Petrus seinen jüdischen Zuhörern mit sehr klaren Worten reinen Wein eingeschenkt hat. Und er hat ihm deutlich gemacht, dass sie Jesus auf dem Gewissen haben. Wir hatten das in Apostelgeschichte 2, Vers 23, dass er zum Beispiel gesagt hat, ihr habt ihn umgebracht. Ziemlich vorwurfsvoll. Oder in Vers 36 dann nochmal davon gesprochen, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das hat Petrus ihn deutlich gemacht. Auf der anderen Seite hat Petrus ihnen auch gesagt, dass dieser Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er von Gott selbst auferweckt wurde, dass er von Gott in den Himmel erhöht wurde und dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und Gott seine Feinde zum Schemel seiner Füße hinlegen wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 34. Mit anderen Worten, Petrus hat ihnen deutlich gemacht, der Jesus, den ihr auf dem Gewissen habt, der lebt. Und seine Geschichte, die ist noch nicht zu Ende. Die Frage ist jetzt, wie positioniert ihr euch jetzt, nach all dem, was geschehen ist und was ihr erkannt habt, wie positioniert ihr euch jetzt zu diesem Jesus? Wie steht ihr heute zu dem, den Gott ganz offensichtlich als den Herrn und seinen Gesalbten zu erkennen gegeben hat? Wenn man sich so ein bisschen in die Hörer von damals hineinversetzt, von denen ja nicht wenige vor etwa 50 Tagen noch geschrien haben, kreuzige ihn, und sich gefreut haben und das gefeiert haben, wie Jesus elendig am Kreuz verreckt ist, dann kann man sich vorstellen, wie ihnen nach dieser Predigt von Petrus das Herz ganz in die Hose gerutscht ist. Ja, und wie sie ziemlich beschämt dastanden. Und so heißt es mit Rückbezug auf diese Predigt von Petrus in Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Wir können uns das förmlich vorstellen, ne? Wie sie auf einmal total betroffen waren, sich so richtig in ihrer Schuld ertappt gefühlt haben, als ob jemand das Licht angemacht hätte und alles zu erkennen gewesen wäre. Sie erkannten auf einmal, dass sie tatsächlich den Messias, den Sohn Gottes, selbst völlig zu Unrecht gekreuzigt hatten. Und dann steht hier dieser starke Begriff, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Im Griechischen steht hier eigentlich ein Wort, was so viel bedeutet wie, sie wurden durchstochen oder durchbohrt. Ja, das war mit Schmerz verbunden. Und wir kennen so ähnliche Begriffe aus unserem Sprachgebrauch, wie sie hier sind. Wir kennen vielleicht diesen Begriff, das ist ein Stich mitten ins Herz. Oder auch sowas wie, dass Leute sagen, das geht mir zu Herzen. Wir meinen damit, das trifft voll ins Schwarze. Das trifft mich persönlich. Das macht was mit mir. Das bleibt nicht einfach an der Oberfläche irgendwo hängen, sondern das rührt mich tief im Herzen an. Und genau das ist bei den Hörern damals geschehen. Sie haben im Zentrum ihrer Gedanken, ihrer Empfindungen, ihres Bewusstseins, letztendlich ihres ganzen Menschseins, im Herzen, haben sie verstanden, wir haben uns unglaublich schwer gegenüber Gott versündigt. Um es noch ein bisschen persönlicher auszudrücken, ich habe mich unglaublich schwer gegenüber Gott versündigt und ich habe nichts anderes als Gericht verdient. Und dabei war es keine rein theoretische Überlegung, die sie da hatten, sondern es war eine Betrübnis, es war eine Reue im Herzen. Sie haben sich auf einmal dem Angesicht des heiligen und gerechten Gottes ausgesetzt gesehen und verstanden. Das war katastrophal, was wir das gemacht haben. Und vielleicht kennst du das. Du hast eine Predigt gehört oder du hast vielleicht ein intensives Gespräch mit jemand gehabt oder hast selbst die Bibel gelesen und du merkst auf einmal so richtig, boah, das geht mir voll ins Herz. Du erkennst, hier meint Gott mich. Ich bin hier angesprochen. Er meint mich ganz persönlich. Ich erkenne ganz persönlich, dass ich ein riesiges Problem vor Gott habe. Und es fällt dir wie Schuppen von den Augen, dass du Rettung brauchst und du bekommst diese Erkenntnis, dass du vor Gott und vor seinem Gericht nicht bestehen kannst. Und wenn das geschieht im Leben eines Menschen, dann ist es der Geist Gottes, der in deinem Herzen wirkt. Über den Geist Gottes hat Jesus in Johannes 16, Vers 8 gesagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Geist Gottes ist ja gerade gekommen in der Apostelgeschichte und tut genau das. Genau diese Überführung von Sünde, die geschieht bei den Hörern. Und diese Überführung von Sünde ist elementar ein wesentlich erster Schritt, damit ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und auch wenn jemand schon zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann muss irgendwo dieser Punkt sein, dass er von seiner eigenen Sünde überführt worden ist. Diese Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch vor Gott, die muss dir irgendwann durchs Herz dringen oder gedrungen sein, damit es dich in die Arme Jesu hineintreibt. Und vielleicht bist du Christ und du erinnerst dich, wie das war und wann das war, als du diese Erkenntnis gehabt hast, wie es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und du darfst dich heute freuen darüber, über dieses Wirken Gottes in deinem Leben, wenn das passiert ist und du zum Glauben gekommen bist. Und vielleicht bist du noch kein Christ und denkst dir, naja, also von Sünde und so habe ich immer mal wieder schon was gehört, aber so richtig zu Herzen gegangen ist mir das eigentlich noch nicht. Aber ich wünsche mir, dass das passiert. Und wenn es dir so geht, dann nutz genau das und sag, okay, ich bete zu Gott, dass er mich ganz klar von Sünde überführt und dass er mir meine Sünde aufzeigt. Ich bin davon überzeugt, Gott will das tun, wenn wir uns ihm gegenüber da öffnen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich bin auch kein Christ, aber diese Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch vor Gott, die ist dir bereits eigentlich ins Herz gedrungen. Und du glaubst, dass du vor Gott mit deinem Leben nicht bestehen kannst. Du glaubst, dass all dein böses Denken und Handeln und alles, was da war, dein Reden, deine ganze Lebensausrichtung, all das trennt dich von Gott und du erkennst das. Und wenn es dir so geht, dann ist die Reaktion und die Frage der Hörer hier wahrscheinlich etwas, was dir auf dem Herzen brennt. Nämlich in Vers 37, wenn sie am Ende sagen, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ihnen war völlig klar, den Hörern damals, dass sie ihr ganzes Fehlverhalten nicht rückgängig machen konnten. Ja, das war einfach nicht möglich und sie standen jetzt miserabel vor Gott da und hatten diese Erkenntnis, aber wie sollen sie jetzt mit dieser Erkenntnis umgehen? Und Petrus antwortet ihnen, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denken wir uns hinein in die Hörer von damals, was muss das für eine wunderschöne Aussage für die gewesen sein, oder? Es scheint einen Ausweg zu geben. Petrus spricht hier von Vergebung ihrer Sünden. Denen die Predigt so richtig ins Herz gedrungen ist, denen wird an dieser Stelle ein Stein vom Herzen gefallen sein, weil sie verstehen, das ist nicht das Ende, sondern es gibt Hoffnung auf einen Neuanfang. Zwar können wir nichts tun, um unsere Sünde wieder gut zu machen, aber es gibt einen, der hat alles getan, damit unsere Sünde, damit meine Sünde von Gott nicht mehr angerechnet wird. Und das ist Jesus am Kreuz gewesen. Jesus, der an ihrer Stelle von Gott dahingegeben wurde, von Gott verlassen wurde, für ihre Sünde bestraft wurde. Und er ruft jetzt auf, umzukehren. Tut Buße, ist der klare Appell, der hier an sie gerichtet ist. Man könnte auch sagen, kehre um. Und das griechische Wort für Buße bedeutet eigentlich so viel wie ändert euren Sinn oder ändert euer Denken. Ihr müsst umdenken. Das heißt, alte Denk- und Lebensweisen ohne Gott aufzugeben und sich ab sofort ganz anders auszurichten, nach seinem Weg zu fragen und ihn dann auch zu gehen. Jesaja 55, Vers 7 drückt das so gut aus. Da heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und hier ist das so gut ausgedrückt. Buße tun bedeutet, ich verlasse meinen Weg ohne Gott und mein selbstbestimmtes Leben. Ich mache eine 180-Grad-Wende und vertraue mich und mein Leben ihm und seiner Herrschaft ab sofort an. Ich kehre um von meinen Sünden und begebe mich auf den Weg der Nachfolge. Wie tue ich ganz praktisch Buße? Im Gebet. Ich wende mich ganz ehrlich im Gebet an Gott und sage ihm, dass ich erkannt habe, dass ich ohne ihn gelebt habe. Dass ich erkannt habe, dass ich seine Maßstäbe, seine Gebote übertreten habe. Ich nenne konkrete Sünden beim Namen und ich bitte ihn um Vergebung dafür. Und ich sage ihm, dass ich nicht einfach so weitermachen will, sondern dass ich umkehren will, dass er ab sofort der Herr in meinem Leben sein soll und dass er mir auch die Kraft schenkt, diesen Weg zu gehen. Nun ist Buße tun etwas ganz Grundlegendes für jemanden, der zum Glauben an Jesus kommen will. Und das ist ja hier auch angesprochen. Wir sprechen dabei auch von Bekehrung, deswegen heißt der erste Punkt hier so, Bekehrung als ein einmaliges Ereignis. Und so finden wir es ja hier in Apostelgeschichte 2 vor. Es geht wirklich darum, ganz bewusst sein ganzes Leben vor Gott hinzulegen und wirklich umzukehren von diesem Leben ohne ihn, hinzukehren zu einem Leben mit ihm. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und weißt, für mich ist das dran. Ich habe schon viel gehört vielleicht, meine Sünden erkenne ich auch und es ist dran für mich, meine Sünde ehrlich zu bekennen und mein ganzes Leben ab sofort in die Hand Gottes zu geben. Und wenn es dir so geht, dann darfst du dich im Gebet an Gott wenden und darfst du diesen Schritt gehen. Und wenn du nicht weißt, wie das gehen soll, dann sprich jemanden an, dem du vertraust nach dem Gottesdienst oder komm zu mir oder wie auch immer, aber geht diesen Schritt. Ich habe theoretisch auch, das dürft ihr euch gerne abholen, wenn ihr wollt, und sagt, ich bin da irgendwie gemeint und angesprochen, ich habe so ein kleines Heftchen, das kann euch helfen. Meine Entscheidung für Jesus Christus steht da drauf. Und ich würde es euch gerne nach dem Gottesdienst geben, wenn ihr merkt, ja, ich bin da angesprochen. Es ist so wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du sagst, ich bin irgendwie angesprochen, aber ich verstehe das noch nicht so richtig, der erzählt da irgendwas von Bekehrung und so und keine Ahnung, ist so ein Begriff, ja, kann ich nicht viel mit anfangen, vielleicht ist es hilfreich, nochmal eine Predigt darüber zu hören. Wir haben auf der Homepage und unserem YouTube-Kanal eine Predigt mit dem Titel Was ist wahre Bekehrung? Und es geht um Jesaja 55, Vers 6 und 7. Vielleicht kann sie dir weiterhelfen. Und wenn du schon Christ bist, vielleicht ist es auch eine, die du gut an jemand anders weitergeben kannst, der da Hilfestellung braucht. Aber dieser Aufruf und diese Einladung, tu Buße und kehre um zu mir, ist die Einladung von Jesus an jeden, der seine Sünde erkennt vor Gott. Und das Wunderbare dabei ist, dass Jesus selbst unsere Schuld am Kreuz restlos bezahlt hat. Bis aufs Allerletzte, sodass er uns vollständige Vergebung gewähren kann. In 1. Johannes 3, Vers 5 heißt es so schön über Jesus: Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Ja, und jeder, der daran glaubt und es annimmt, dass Jesus für seine Sünde am Kreuz gestorben ist, für den gilt das, dass die Sünde weggenommen wurde. Ich würde dir an dieser Stelle nochmal fragen, wo stehst du da ganz persönlich? Hast du diese Vergebung deiner Sünden? Hast du diese Buße getan? Bist du umgekehrt? Und vielleicht ist es heute Morgen dran, das zu tun für dich. Aber auch wenn du, und das sind viele heute Morgen, das weiß ich, auch wenn du schon zum Glauben an Jesus gekommen bist, ist das Grundprinzip von Buße im Sinne von Sünde erkennen, Sünde bekennen und sich neu ausrichten, etwas, was elementar ist für unser Glaubensleben. Es geht aber nicht darum, dass wir gerettet werden dadurch und deshalb immer wieder Buße tun sollen, sondern es geht darum, dass unsere Gemeinschaft mit Gott immer wieder gestört wird durch Sünde und dass ungetrübte Gemeinschaft mit Gott da möglich wieder wird, wo wir unsere Sünden beim Namen nennen. Und es ist mitunter elementar, einen Lebensstil der Buße zu tun, um echte Veränderung in das Bild Jesu zu erleben, um im Glauben zu wachsen, um vorwärts zu kommen. Und deshalb ist das Thema Buße auch für uns als Christen eins, was nicht an Bedeutung verliert. 1. Johannes 1 macht das sehr deutlich, denke ich. Auf diesen ersten Schritt der Bekehrung folgt dann ein zweiter, wie Gottes Gemeinde wächst. Und der zweite heißt, Gottes Gemeinde wächst durch zweitens Taufe. Geht um die zweite Hälfte von Vers 38 bis Vers 41. Nun sagt Petrus hier neben dem Aufruf, tut Buße, in Vers 38 weiter. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sehen in der Apostelgeschichte immer wieder, dass die Bekehrung eines Menschen stattfindet und daraufhin die Taufe und dass das sehr eng beieinander lag. Ihr könnt das nachvollziehen in Apostelgeschichte 8 oder Apostelgeschichte 10 zum Beispiel. Wir kommen da ja auch irgendwann noch hin. Und wenn man sich diese Berichte dann so anschaut über die Taufen, dann gibt es dabei eigentlich immer eine gängige Reihenfolge, wie das stattfindet. Nämlich Menschen hören das Evangelium und daraufhin kommen sie zum Glauben. Man könnte auch sagen, sie bekehren sich. Sie unterstellen ganz bewusst ihr Leben Jesus als Retter und Herrn. Und als Folge davon lassen sie sich ziemlich unmittelbar taufen. Und die Taufe bringt dabei symbolisch nochmal zum Ausdruck, was eigentlich passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus gekommen ist. Wir hatten das vor nicht ganz so langer Zeit in der Predigt über Römer 6 mit dem Titel Völlige Identifikation mit Jesus, mit Christus. Vielleicht erinnert ihr euch an Eugen und Helene, die so tot im Thuner See rumgeschwommen haben, wenn ihr da wart. Ja, das war diese Predigt, es ging um Taufe unter anderem. Und gerade Römer 6, die Verse 3 bis 6 machen uns die Symbolik der Taufe nochmal so gut deutlich. Nämlich, wir sind mit Christus als Christen gestorben, wir sind mit Christus als Christen begraben und wir sind als Christen mit Christus auferstanden. Das drücken wir bei der Taufe aus. Ne? Unser altes, sündiges Leben ohne Jesus wurde mit in den Tod von Jesus hineingegeben. Das alte Leben ohne Gott wurde ein für alle Mal begraben. Das existiert vor ihm eigentlich gar nicht mehr. Und wir sind mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Ein neues Leben, in dem Gott uns als Christen durch Christus als heilig und makellos ansieht. Und ein Leben, in dem Jesus nun immer mehr Gestalt in unserem Leben bekommen soll. Das ist völlige Identifikation mit Christus, die wir als Christen haben dürfen. Und mit dieser völligen Identifikation geht auch diese Formulierung hier einher. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das heißt im Prinzip in sein Sterben und in sein Leben hinein. So als wäre das meins. Ich darf seine Identität und seine Stellung vor Gott einnehmen. Ich werde durch den Sohn zum Kind Gottes. Ich werde durch ihn gerechtfertigt vor Gott. Das ist ein absolutes Privileg. Als Christ bin ich voll und ganz in Christus. Davon spricht die Bibel. Sein Leben ist mein Leben jetzt. Das ist die geistliche Realität. Und da wir ganz mit Christus gestorben sind und ganz begraben und ganz auferstanden, wird die Taufe in der Bibel auch immer durch komplettes Untertauchen vollzogen. Bildlich gesprochen musste ja der alte Daniel nicht nur ein bisschen sterben, sondern komplett. Ja, da durfte nichts übrig bleiben. Deswegen durfte der alte Daniel auch nicht nur ein bisschen Wasser abkriegen, sondern der musste komplett runter. Und wir sehen in der Bibel ganz klar, dass die Taufe immer auf den persönlichen Glauben hin praktiziert wurde. Es wurde nicht erst in der Hoffnung getauft, dass dann später irgendwann nachträglich jemand zum Glauben kommen wird oder so. Und das ist ja insofern auch einleuchtend, dass ich diese symbolische Handlung erst dann eigentlich zum Ausdruck bringen kann, wenn es tatsächlich eine Grundlage dafür gibt. Und die Grundlage für Taufe ist der persönliche Glauben an Jesus, diese Identifikation mit Jesus. Nun ist die Formulierung hier in Vers 38 vermutlich etwas verwirrend, wenn es da heißt, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das klingt ja so, als würde die Taufe die Vergebung der Sünden bewirken. So als wäre Taufe notwendig, um gerettet zu werden. Und das widerspricht dem gesamten Zeugnis der Bibel. Da sehen wir an allen Ecken und Enden, dass das eigentlich nicht sein kann. Denken wir zum Beispiel nur mal an den Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus hängt und auf der letzten Rille seines Lebens sich noch an Jesus wendet, sich zu ihm hinwendet und Jesus ihm dann in Lukas 23, Vers 43 diese erlösenden Worte sagt. Ja, auf der letzten Rille seines Lebens, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Den haben die dann nicht nochmal runtergenommen und getauft oder so, sondern das war klar, ja, so. Aber der war gerettet. Und abgesehen davon bekommen wir Vergebung der Sünden nur durch Jesus Christus allein. Nicht durch eine äußerliche Handlung oder so. Das macht uns die Bibel deutlich. Das heißt, dass ich Vergebung der Sünden durch die Taufe bekomme, das kann im gesamtbiblischen Zeugnis hier nicht gemeint sein. Man könnte hier statt zur Vergebung eurer Sünden auch übersetzen, das ist mal hingeschrieben, wegen der Vergebung eurer Sünden. Und damit wäre vielmehr ausgedrückt, dass die Vergebung bereits geschehen ist und als Ausdruck davon dann in der Taufe nochmal sichtbar gemacht wird. Oder möglich wäre auch, wie die NEÖ hier übersetzt, die schreibt, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Auch hier wäre deutlich, dass die Vergebung bereits geschehen ist, die Taufe ist eine Folge davon. Ja. Daneben muss man aber auch sagen, gerade in dem Zusammenhang von damals, dass die eigentliche Bekehrung und die Taufe damals zeitlich ganz eng beieinander lagen. Und dadurch war dieser gedankliche Konflikt von wann sind denn jetzt die Sünden vergeben worden, eigentlich gar nicht so groß diskutiert. Weil es war mehr oder weniger ein Ereignis. Ne? Bekehrung und Taufe waren gewissermaßen ein zusammenhängendes Ereignis. Und das erübrigt so ein bisschen die Frage auch, die wir heute vielleicht da haben. Nun gab es daneben noch eine andere Verheißung, die Jesus gemacht hat. In Vers 38, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kamen, nämlich, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das hat er gesagt. Und damit ist nicht eine spezielle Geistesgabe gemeint, wie das manch einer heute vertritt und lehrt und denkt dann, das ist die Sprachenrede, die damit gemeint ist. Und das Kennzeichen eines Christen, der den Heiligen Geist hat, müsste sein, dass er in Sprachen reden kann. Nein, vielmehr ist hier der Heilige Geist selbst die Gabe. Könnte auch übersetzen, er ist das Geschenk, das Gott uns den Gläubigen gibt. Und grundsätzlich gilt ja, dass jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, den Heiligen Geist bekommt. Nun ist es in der Apostelgeschichte vielleicht ein bisschen verwirrend manchmal, und das hat heilsgeschichtliche Gründe vor allem, nämlich insofern, dass sich Menschen zum Teil erst taufen lassen haben und danach den Heiligen Geist bekommen haben. So ist das ja hier angemerkt, ne? Lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Oder in Apostelgeschichte 8, wo wir noch hinkommen, da war das auch so in Samaria. An anderer Stelle wiederum, in Apostelgeschichte 10, beim römischen Hauptmann Cornelius, da war das so, dass sie zum Glauben gekommen sind, den Heiligen Geist empfangen haben und sich dann erst taufen lassen haben. Nun muss man an dieser Stelle beachten, dass die Apostelgeschichte ein Geschichtsbuch ist und uns in erster Linie einfach vermitteln will, wie das damals stattgefunden hat. Man muss ja sehen, das Evangelium war noch ganz am Anfang, sich auszubreiten, und die Überwachung der Geschehnisse, die war den Aposteln aufgetragen. So sieht man zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass dort Petrus und Johannes dann hingegangen sind, um zu schauen, was findet da eigentlich statt. Ja, und sie sind nach Samaria, weil sie waren eingesetzte Autorität von Gott. Wenn wir später dann in die Briefliteratur schauen, wo wir ganz klar sagen können, ja, darauf bauen wir unsere Lehre auch als Gemeinde auf und für uns heute gültig, allgemeingültig, dann sehen wir in Epheser 1, Vers 13, in ihm, in Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, der empfängt den Heiligen Geist unmittelbar. Das macht uns das Neue Testament dann weiter deutlich. Jetzt hat Petrus hier in Apostelgeschichte 2 eine jüdische Zuhörerschaft. Und er spricht in Vers 39 und 40 gerade sie nochmal an und sagt, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Mit der Verheißung, von der er hier spricht, ist ganz einfach der Empfang des Heiligen Geistes gemeint. Und jetzt spielt ja gerade im Judentum dieses generationsübergreifende Denken immer eine große Rolle. Wir sehen es im Alten Testament immer wieder, dass auf die Kinder und die Kindeskinder noch die Schuld der Eltern teilweise zurückfällt, dass sie mit dafür bestraft wurden. Das heißt, bei dem, was da jetzt gerade passiert ist, konnte ein Jude ja durchaus die Befürchtung haben, dass er sich mit seinem Vergehen gegenüber Gott und dass sie Jesus umgebracht haben, dass er sich das Gericht Gottes zugezogen hat, aber auch das auf seine Kinder gezogen hat. Und noch drastischer wird das, wenn wir uns vor Augen führen, dass es ungefähr 50 Tage vorher war, dass viele Menschen wahrscheinlich, die da dabei waren, das jetzt gehört haben, dass sie 50 Tage vorher in der Volksmenge inbegriffen waren, über die es in Matthäus 27, Vers 25 heißt, dass sie da lauter als geschrien haben. Da heißt es, und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut, Jesu Blut, komme über uns und unsere Kinder. Es gab also durchaus Grund, sich Gedanken zu machen, wenn du das 50 Tage vorher ungefähr gesagt hast und jetzt erkennst, okay, Jesus ist tatsächlich der Gesalbte Gottes. Und umso befreiender muss doch die Aussage für sie hier gewesen sein, euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Das heißt im Prinzip, anstatt dem Fluch, den sie sich durch ihr eigenes Versagen auf sich gezogen haben, den sie sich durch ihr lautes Mundwerk eingebrockt haben, könnte man sagen, bekommen sie den größten Segen von Gott, den man nur bekommen kann, nämlich der Heilige Geist. Gott selbst zieht in ihr Leben ein. Und dann ist da noch die Rede hier in dem Vers 38 von denen, die in der Ferne sind, so viele unser Gott hinzurufen wird. Und damit könnten einerseits Juden gemeint sein, die in aller Welt verstreut gewesen sind, aber damit könnten auch wir, die wir nicht jüdischstämmig sind und fern von Israel sind, gemeint sein. Und schlussendlich sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte ja, dass egal ob Jude oder Nicht-Jude, dass jeder, den der Herr zu sich gerufen hat, der zum Glauben an ihn gekommen ist, dieses Geschenk des Heiligen Geistes empfangen hat. Neben der Wassertaufe spricht die Bibel im Zusammenhang mit dem Geistesempfang auch von Geistestaufe. Und wir erinnern uns daran zurück, Jesus hat das schon gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 5 zu seinen Jüngern, wo er gesagt hat, aber ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Und später dann in 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Diese Taufe mit dem Geist, die geschieht bei der Bekehrung. Und hier ist aber auch die Rede davon, dass wir alle zu einem Leib getauft worden sind. Das heißt, wir werden von Gott selbst in seinen Leib hineingetauft und wir gehören ab unserer Bekehrung zum weltweiten Leib Jesu Christi. Daneben spricht die Bibel aber nicht nur vom weltweiten Leib Christi, sondern meistens, wenn sie von diesem Bild des Leibes Christi spricht, spricht sie eher von der Ortsgemeinde, ja, die den Leib Christi bildet. Und so bringt gewissermaßen auch die Wassertaufe die Zugehörigkeit zum Leib Christi mit zum Ausdruck. Und es ist schlüssig, aus diesem Grund heraus auch im Rahmen einer Ortsgemeinde zu taufen. Petrus appelliert an seine Zuhörer, sie sollen sich taufen lassen, sie sollen sich retten lassen aus diesem verkehrten Geschlecht. Der gleiche Appell, der auch heute noch an uns gerichtet sein kann. Und in Vers 41 lesen wir dann von der Reaktion. Da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ja, wenn das keine Erweckung ist. Wahnsinn, ne? Die letzte Zahl in der Apostelgeschichte, die wir hatten, waren 120. Achso, ja, es ist explodiert tatsächlich. Unglaublich, wie der Geist Gottes hier gewirkt hat. Und die mussten ja auch alle erstmal getauft werden. Das war mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber viel wichtiger als, wie viele waren es denn damals, ist ja die Frage für uns heute, die für manch einen persönlich wichtig ist: Bist du getauft? Ne? Und wenn nicht, ist ja die Frage, was hindert es dich, getauft zu werden? Wenn du dich ganz klar bekehrt hast und wenn du weißt, dass Jesus der Retter und Herr deines Lebens ist, dann lass dich heute Morgen von diesem Text her ermutigen, die Taufe ins Visier zu nehmen, dich zur Taufe zu entschließen. Und wenn du sagst, ja, ich will mich taufen lassen, das ist genau das, was eigentlich dran ist für mich, dann komm gerne nachher auf mich zu und wir können darüber sprechen, weil wir glauben nicht, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Und trotzdem ist sie auch nichts, was eine Nebensächlichkeit ist, sondern gerade im Begriff von Jünger sein, laut Matthäus 28, Vers 19 und 20, ja, dazu gehört, dass man sich taufen lässt. Das ist ein Kernelement, ein klares Kennzeichen eines Jüngers, dass man getauft ist. Deshalb die Frage, ja, bist du getauft? Und wenn nicht, was hindert es dich, getauft zu werden? Da Menschen in den Leib hineingetauft werden, wächst Gottes Gemeinde genauso dadurch weiter. Und nun sind Taufe und Bekehrung, und ich habe mir da viel Zeit für genommen heute Morgen oder versucht das, ja, sind punktuelle Ereignisse, während die nächsten zwei Schritte fortlaufende sind. Und so lautet unser dritter Schritt von heute Morgen: Gottes Gemeinde wächst durch drittens Beständigkeit. Die Gemeinde in Jerusalem, haben wir gesehen, Vers 41, ist explosionsartig gewachsen und in den nächsten Versen geht es jetzt darum, wie haben sie denn Gemeindeleben gelebt? Und wie sah das denn dann aus? Was hat sie denn gekennzeichnet? Und da heißt es in diesem bekannten Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten, können wir noch übersetzen mit, sie blieben beständig, so wie das die Schlachter 2000 übersetzt hier. Und durch dieses Wort kommt zum Ausdruck, das haben sie anhaltend getan, unermüdlich ging das so, ja, kontinuierlich. Und es gab vier Elemente, die sie kontinuierlich festgehalten haben, eigentlich ab der Geburtsstunde der Gemeinde an, könnte man sagen. Und diese vier elementaren Dinge für das Gemeindeleben waren die, erstens die Lehre der Apostel, zweitens die Gemeinschaft, drittens das Brechen des Brotes und viertens die Gebete. Diese vier Dinge kennzeichneten die junge Gemeinde und diese vier Dinge sollten auch Eckpfeiler einer jeden Gemeinde bis heute sein und mitunter sollten es auch Eckpfeiler eines persönlichen Christenlebens sein bis heute. Schauen wir uns ganz kurz an, was wir unter diesen einzelnen Elementen verstehen. Also die Lehre der Apostel als erstes. Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, Matthäus 28, Vers 20. Damals waren es seine 11 Jünger nur noch. Und er hat ihnen diesen Auftrag gegeben und sie mit folgenden Worten betraut und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und dann könnte man sich denken, okay, das ist eine gewaltige Aufgabe. Ja, also Jesus hat ja jede Menge von sich gegeben und wie um alles in der Welt sollen sie sich das denn alles merken und das dann auch noch treu weitergeben? Das ist ja unmöglich. Es war nur möglich, indem Jesus ihnen in Johannes 14, Vers 26 folgenden Zuspruch gemacht hat, wo er gesagt hat, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, den 11 Aposteln, in Johannes 14 sind auch nur die 11 gerade da, diesen 11 Aposteln hat er in besonderer Weise den Heiligen Geist als Beistand zugesagt und der wird zweierlei tun, nämlich erstens, er wird euch alles lehren, auch das, was Jesus noch nicht gesagt hat, ja, zu seinen Lebzeiten, und zweitens, er wird euch an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dann dürfen wir an dieser Stelle nicht den Fehler machen, in diesem euch einfach uns einzusetzen und das auf uns zu übertragen, sondern das ist eine Aussage, die für die Apostel gilt, die Jesus berufen hatte und die er auch als Autorität für alles weitere Geschehen dann eingesetzt hat, was nach seiner Himmelfahrt stattfinden sollte. In Johannes 16, Vers 13 hat er es ebenfalls nochmal zu seinen Aposteln gesagt, der Geist wird euch, euch elf, euch Apostel, in die ganze Wahrheit leiten. Das ist ultimativ. Das heißt, im Umkehrschluss, mit dem Sterben des letzten Apostels muss die allgemeingültige Offenbarung Gottes abgeschlossen worden sein. Ja, weil es keine Instanz mehr gab, die das wirklich prüfen konnte. Und die Lehre der Apostel war für die Gemeinde damals, und soll es bis heute sein, höchste Autorität. Daran musste sich alles messen. Deshalb ist ein Paulus in Galater 2, Vers 2 beschrieben, dass er sein Evangelium den Aposteln vorgelegt hat, um das bestätigen zu lassen. Jetzt fand die Lehre der Apostel damals mündlich statt, aber die Apostel verfassten schlussendlich die Bücher im Neuen Testament oder viele Bücher im Neuen Testament, um diese klare Lehre über ihren Tod hinaus zu gewährleisten. Petrus macht das im 2. Petrusbrief deutlicher, dass er diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, wenn er mal nicht mehr ist, 2. Petrus 1, ab Vers 12, macht er das so deutlich. Wir finden also die Lehre der Apostel heute dementsprechend im Neuen Testament. Und es ist unablässig, dass wir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne beständig in Gottes Wort forscht, studiert und sich danach ausrichtet. Mitunter deshalb hat Gott die Predigt als ein ganz zentrales Element im Gemeindeleben eingesetzt, damit die Gemeinde und auch jedes Glied dadurch wachsen soll. Ja, aber wenn wir die intensive Beschäftigung, Betrachtung von Gottes Wort vernachlässigen, dann merken wir, wie wir unser Fundament mehr und mehr aufweichen, wie unser Fundament weggeht. Und das gilt sowohl für uns als Gemeinde, aber das gilt auch für das Leben eines jeden Einzelnen, was er führt in der Nachfolge. Dementsprechend ist die persönliche Frage, die wir daraus ableiten können, aus diesem ersten Kennzeichen, wie steht es um meine Festigkeit? Wie steht es um deine Festigkeit in Gottes Wort und wie fördere ich sie eigentlich? Bin ich beständig da drin? Ein zweiter Punkt, der hier beschrieben ist, ist die Gemeinschaft. Und wir werden gleich in den folgenden Versen dann nochmal ein bisschen darauf eingehen. Aber Gott hat seine Kinder nicht als Einzelkinder geschaffen, sondern sie in eine Familie hineingesetzt. Ja, in eine Gemeinschaft von Gläubigen, von Brüdern und Schwestern. Und auch wenn wir manchmal den Eindruck haben mögen, dass Gemeinschaft auch super anstrengend sein kann und uns herausfordert und so weiter, ja, so ist das doch Gottes Wachstumsprogramm für das Leben eines jeden Gläubigen. Wir brauchen alle Erbauung im Glauben durch andere. Sei es, dass wir ermutigt werden, dass wir inhaltlich biblische Inhalte besser verstehen vielleicht, dass wir durch schwere Zeiten hindurchgetragen werden, wenn nötig korrigiert werden, dass wir Sorge füreinander tragen, nachfragen und so weiter. Wir brauchen das alle. Von Zeit zu Zeit braucht jeder von uns das. Aber noch viel mehr sollten wir uns darauf konzentrieren, dass andere Glieder am Leib unseren Dienst der Gemeinschaft brauchen. Und dementsprechend ist eine persönliche Frage, die wir uns stellen können, nicht inwieweit dienen die anderen mir eigentlich, sondern inwieweit ist denn mein Dienst an der Gemeinschaft vorangeschritten. Ja, wie pflege ich Gemeinschaft? Für wen trage ich vielleicht Fürsorge? Bei wem frage ich nach? Wer braucht denn gerade meine Erbauung am Leib? Ein dritter Aspekt hier ist das Brechen des Brotes. Gemeint ist damit das Abendmahl. Und Jesus hat das zu seinen Jüngern ja gesagt. Lukas 22, Vers 19, als er das erste Abendmahl eingesetzt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jetzt waren die Ereignisse von Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt und so, das war ja alles noch sehr frisch. Und trotzdem haben die jungen Christen, die junge Christenheit schon den Fokus darauf gesetzt, dieses Gedächtnismahl zu feiern. Das war zentral. Ja? Also es ist bestimmt nicht in Vergessenheit geraten, dass das alles so war. Aber von der Geburtsstunde an eigentlich haben sie das sich vor Augen geführt. Und das Abendmahl ist ja so gesehen das einzige Fest, das Jesus eingesetzt hat, dass wir es feiern sollen. Ne? Das hat er uns aufgetragen. Warum? Weil es uns hilft, Jesus und sein Werk für uns beständig vor Augen zu behalten. Gerade das Abendmahl erinnert uns ja an Gottes Liebe für uns, an seine Gnade für uns, an seine Fürsorge, an diese ungeteilte Annahme, die er uns gegenüber hat. Es erinnert uns auch an unsere neue Identität in Christus. Es erinnert uns an unsere Ewigkeit bei ihm. Es gibt uns eine ganz andere Perspektive oft. Und es hilft uns auch, unser Leben vor Gott zu überdenken und wenn nötig auch umzukehren. Es schafft uns Freude und auch neue Motivation für ein Leben in Heiligung. Es ist so wichtig für unseren Dienst an anderen, weil wir dadurch motiviert werden. Und deshalb heißt es über die ersten Christen in Apostelgeschichte 20, Vers 7, dass sie am ersten Tag der Woche das Brot zusammenbrachen. Und deshalb feiern wir auch jede Woche Abendmahl bei uns in der Gemeinde. Und auch da kann man eine persönliche Frage daraus ableiten für sich, dass man sich mal fragt, wie wichtig ist mir persönlich denn das Abendmahl? Eine ganz spannende Frage und ich kann weiter leider nicht drauf eingehen, ich habe es eben im Abendmahl schon kurz getan, als wir unten waren. Wir können uns ja mal fragen, was denkst du, wie es dein Leben beeinflussen würde und wie sich das auf deine Probleme, die du vielleicht so im Alltäglichen hast, wie es sich auswirken würde, wenn du beständig im Abendmahl wärst, in dieser Erinnerung, in diesem Gedächtnis an Jesus. Ich glaube, dass es einen großen Zusammenhang dadurch gibt. Ja? Wir erinnern uns an Jesus, staunen neu über ihn, werden neu motiviert und gehen dann vorwärts. Und das Abendmahl ist eine gute Form, sich zurückzuerinnern an das, was Jesus Wunderbares getan hat. Der vierte Aspekt hier ist, sie blieben beständig in Gebeten. Und wir sehen das immer wieder in der jungen Gemeinde, dass sie eine betende Gemeinde waren. Gebet hatte eine hohe Priorität, wir werden da noch darauf zu sprechen kommen, auch in Texten. Und sie haben sich ganz bewusst abhängig von Gott gemacht. Und ich glaube, wir wissen das, dass das beständige Beten, sowohl das Persönliche wie auch das in Gemeinschaft, zentral ist für unser Glaubenswachstum. Und auch da ist spannend, sich zu fragen, wie steht es um mein beständiges Gebetsleben? Und wie steht es um ein Gebetsleben in Gemeinschaft? Wo pflege ich das? Mit wem pflege ich das? Vielleicht auch als Ehepaar oder als Freunde oder als Zweierschaft oder Hauskreis oder wo auch immer. Es ist so wichtig. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Beständigkeit in jeglicher Hinsicht sehr entscheidend ist für geistliches Wachstum. Sowohl für Gemeinde als auch für mich ganz persönlich. Und dementsprechend stellt sich die Frage, wie beständig bin ich eigentlich? Ich glaube, dass wir oft wenig Wachstum erleben und irgendwie auch wenig Bewegung in unserem Glaubensleben erleben, weil wir die Dinge vernachlässigen, wo Gott gesagt hat, bleibt beständig darin und ihr werdet wachsen. Und ein Teilaspekt, was so Störfaktoren von geistlichem Wachstum sind, ist mit Sicherheit vielleicht ein Problem unserer Zeit, sicherlich auch nicht nur, und das ist das Problem der Unverbindlichkeit. Und unser vierter Punkt, den wir uns noch anschauen wollen, der steht dem entgegen, weil der vierte Punkt von heute Morgen heißt, Gottes Gemeinde wächst, viertens, durch Gemeindezugehörigkeit. Und es geht um Vers 43 bis 47. Dieser Zusammenhalt der ersten Christen und diese Erweckung, die da stattgefunden hat, die hat große Auswirkungen gehabt. Das lesen wir in Vers 43. Da heißt es, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ne? Stellen wir uns das vor, in Jerusalem, das Pfingstereignis war gerade geschehen, die vollmächtige Predigt von Petrus, diese Massentaufe, das ist ja was, das haben die in Jerusalem mitbekommen, das war spektakulär und es hat die Leute in Jerusalem in große Ehrfurcht vor Gott versetzt. Was passiert da? Und dazu heißt es hier noch, dass die Apostel noch viele Wunder und Zeichen getan haben. Und gerade Zeichen hatten ja den Sinn, auf etwas hinzuweisen, etwas zu bekräftigen. Kommen wir in Kapitel 3 auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber vor allem war innerhalb der Gemeinde in Jerusalem hier eine Hingabe und ein Zusammenhalt gegeben, den man sich nur wünschen kann. Da heißt es, schauen wir uns noch mal die Verse 44 bis 47 an, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe, verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Gleich in Vers 44, hier wird deutlich, dass die gerade frisch zum Glauben gekommen sind, dass die völlig selbstverständlich zur Gemeinde dazugekommen sind. Ja, dass sie sich zur Gemeinde gezählt haben, dass sie verbindlich dabei waren. Hier ist ja die Rede von allen gläubig gewordenen. Das heißt, es gab da nicht so ein paar Solo-Christen, die gesagt haben, ja, okay, also ich nehme Jesus an und so, aber Gemeinde, damit bleibt mir weg. Ja, das brauche ich nicht. Das gibt es ja heutzutage. Ne? Ich bin Christ und kann auch Christ sein und so, ohne eine Gemeinde zu haben. Ich brauche nur den Herrn. Das Problem ist, der Herr sagt, du brauchst auch meinen Leib. Ja, und damit sind wir in einem Konflikt. Der Herr sagt ja, du bist ein Glied von vielen. Und mit mir als Haupt und nur einem Glied können wir nicht viel anfangen. So, das ist das Bild, was das Neue Testament ja zeichnet. Und ich glaube, ein anderer Trend unserer Zeit ist, dass man sagt, ja, ich halte mir das lieber so ein bisschen offen. Ich bin gern immer mal wieder hier und da so in der Gemeinde dabei. Ich nehme auch so die Benefits mit von verschiedenen Gemeinden vielleicht, aber so richtig anschließen und verbindlich einer Ortsgemeinde, das will ich nicht so. Ich bin mal hier, mal da, dann gehe ich mal gar nicht und so. Ne? Das ist so ein bisschen der Trend unserer Zeit. Und ganz anders ist das, was das Neue Testament uns deutlich macht. Da sehen wir zum Beispiel im 1. Korinther 12 dieses Bild von dem Leib mit den Gliedern, bezogen auf eine Ortsgemeinde. Und dabei war ganz klar, wer ist dabei? Wer ist fest dabei? Wer gehört dazu? Wer gehört zu diesem Leib? Und auch hier sehen wir ja diese enge, verbindliche Gemeinschaft, ne? In Apostelgeschichte 2, so dass es da heißt, dass sie sogar alles miteinander geteilt haben. Ihr Hab und Gut teilweise verkauft haben, um für bedürftige Geschwister zu sorgen. Das war eine ganz enge Gemeinschaft. Kommen da auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen dann später in der Apostelgeschichte.
Aber sie haben hier eigentlich was getan, was Paulus dann später in 1. Korinther 12, Vers 25 und 26 meint, wenn er davon spricht, dass alle Glieder dieselbe Fürsorge füreinander haben sollen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, Vers 13, exemplarisch nochmal, dass er sagt, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Das haben sie gelebt. Und je klarer die Zugehörigkeit von jemand ist, desto besser kann man diese Dinge natürlich auch leben. Und wir sind bis heute herausgefordert, für unsere Glaubensgeschwister, vor allem in der eigenen Gemeinde, Sorge zu tragen, ihre Bedürfnisse zu kennen, Anteil zu nehmen, wenn möglich Abhilfe zu leisten. Und das kann finanzielle Nöte betreffen, wie das damals der Fall war in der Apostelgeschichte. Und da wollen wir als Gemeinde helfen, füreinander da sein. Aber das kann auch praktische Hilfe sein. Das kann ein Fahrdienst sein vielleicht, den man tut. Es können Krankenbesuche sein. Es kann seelsorgerliche Hilfe sein. Es kann sein, dass man betet für jemand anders und so weiter. Und ich will uns da auch nochmal herausfordern, zu überlegen, wie lebe ich denn heute diesen Auftrag, Römer 12, Vers 13, an den Bedürfnissen meiner Mitchristen teilzunehmen. Wo will Gott mich, wo will Gott dich denn da gerade gebrauchen? Man sieht, wie die erste Gemeinde in Jerusalem wirklich zusammengehalten hat. In Vers 46 erfahren wir, dass sie täglich einmütig im Tempel waren. Das ist so eine enge Gemeinschaft gewesen. Die trafen sich im Tempel wahrscheinlich im großen Stil, waren ja eine ganze Menge von Leuten und da waren sie so mehr oder weniger alle zusammen wahrscheinlich. Und dort bekamen sie auch die Lehre der Apostel, davon muss man ausgehen, und haben dort Gemeinschaft gelebt. Aber es gab auch sowas wie ein Kleingruppenformat, das persönlicher war. Sie öffneten ihre Häuser, davon reden wir hier, lesen wir hier, dass sie sich in den Häusern trafen, zusammen gegessen haben, vermutlich auch in den Häusern das Abendmahl zusammen gefeiert haben. Das Wort hier für Brechen des Brotes muss nicht zwingend nur für Abendmahl stehen, aber es ist naheliegend, dass das auch passiert ist. Oft war das Abendmahl auch Teil von einer Mahlzeit oder damit verbunden irgendwie in der damaligen Zeit. Und man sieht an diesen Ausdrücken hier, wie sie nahmen Speise zu sich mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und sie lobten Gott. Man sieht so richtig, wie diese Gemeinschaft geprägt war von Freude. Von Freude an Gott, von Freude aneinander. Und zu diesem Zeitpunkt hatten sie sogar Gunst im positiven Ansehen in der Form, ja, beim ganzen Volk. Das ist später gekippt, aber hier war das noch so. Und einer der schönsten Ausdrücke in diesem Text ist am Ende in Vers 47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist aus dieser ganzen Gemeinschaft, aus dem gelebten Christsein und aus der Verkündigung des Evangeliums, aus all dem ist das gewachsen. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, jeden Tag sind Menschen zum Glauben gekommen. Und jeden Tag sind weitere Menschen gerettet worden. Und es war völlig klar, dass sie sich gleich zur Gemeinde zählten und zugehörig waren. Weil damals wie heute kennt das Neue Testament eigentlich keinen echten Christen, der nicht eine feste Zugehörigkeit zu einer Gemeinde hatte. Ja, Menschen schlossen sich einer Ortsgemeinde fest an, das war völlig klar. Nun sitzen hier viele, du denkst vielleicht, ja, ich bin ja hier Gemeindemitglied, von daher alles gut, ja, so, wollen wir keine Gedanken darüber machen. Es sitzen aber vielleicht auch einige von heute Morgen hier oder hören zu oder so, die keine feste Gemeindezugehörigkeit haben. Und die sich darin wiederfinden, zu sagen, ja, ich halte mir das lieber offen irgendwie, pick mir das Beste daraus und so und mach dann so mein Ding. Und ich will anhand von diesem Text von heute Morgen ermutigen, dich fest einer Gemeinde anzuschließen. Es muss nicht dieser Gemeinde sein, es kann auch eine andere Gemeinde sein, aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es Gottes Wachstumsprogramm und Gottes Idee ist, dass wir eine feste Gemeindezugehörigkeit haben, um dich und auch Gemeinde schlussendlich wachsen zu lassen. Gott selbst lässt seine Gemeinde wachsen und es ist wunderbar, wenn wir dabei sein dürfen. Unser Thema von heute Morgen war, Gottes Gemeinde wächst. Und wir haben gesehen, sie wächst erstens durch Bekehrung, zweitens durch Taufe, drittens durch Beständigkeit und viertens durch Gemeindezugehörigkeit. Ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen und ich will gerne beten mit uns.